Schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer und Zuhörer der Klangküche.
Ja, und die User. Ich sag immer User.
Ne? Eigentlich müsste ich sagen, die Gäste unserer Klangküche, unseres Restaurants. Wir sind ja eigentlich nur die Klangküche. Wie heißt denn unser Restaurant? Wir haben gar keinen Namen für unser Restaurant, oder?
Doch, das heißt auch die Klangküche.
Okay. Man isst bei, ja gut, die besten Partys sind eh immer in der Küche, habe ich gehört. Ne?
Auf jeden Fall Backstage.
Ja, schon wieder eine grandiose Idee, hier die Kamera anzumachen. Das ist wieder mitten in der Nacht.
Naja, Viertel nach zehn.
Viertel nach zehn, mitten in der Nacht.
Okay.
Warum hat man morgens eigentlich kleine Augen? Hat das mal einer verstanden? Ich brauch so einen Quarks und Co.
Ja, damit du, wenn du in den Spiegel guckst morgens nach dem Aufstehen, damit du nicht...
Damit du weißt, wie
volle Ausmaß der Katastrophe siehst.
Damit du weißt, wie viel Uhr es ist. Nee, weil wirklich, ich mich gefragt eben, ich habe so geguckt und gesehen, boah krass, voll die kleinen Augen. Warum? Warum sind die klein? Werden die über Nacht, wenn man die ganze Zeit so hat, werden die dann klein?
Du schrumpelst,
Sina. Schrumpelst, ja.
Ja. Gut, ja. Also herzlich willkommen zur Klangküche. Heute einen Tag später als sonst, es ist Mittwoch dieses Mal. Wir haben es einfach gestern nicht geschafft, noch Podcast aufzunehmen, weil wir einen sehr ausführlichen Premium-Podcast noch aufnehmen mussten, der Klangküche.
Wollten. Du hast das falsche Wort benutzt.
Wollten. Mussten,
wir
durften.
Wollten
wir hatten die
wir
Ehre.
Durften. Genau.
Genau. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast heute am Start, aber vorher würde ich gerne noch mal kurz Werbung machen ein bisschen.
Mhm.
Und zwar für zwei Sachen. Zum einen sind wir Ende Februar wieder auf der MixCon vertreten.
Ja, wieder vor allem. Ich habe letztes Jahr hat mich eine Grippe heruntergerafft. Dieses Jahr will ich es aber schaffen. Wir sind am 29. Februar, Samstag, bei der MixCon und werden dort Klangküche live.
Live-Cooking heißt das.
Live-Cooking.
Genau. Also im letzten Jahr waren wir auch schon da, dieses Jahr wieder in München findet das Ganze statt am Samstag, den 29. Februar. Welches Thema wir machen, wissen wir noch gar nicht. Das müssen wir jetzt in Kürze mal festlegen, Sinan.
Ja.
Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Vorschläge und schickt uns die per Mail oder per Instagram, über was wir sprechen sollen auf der MixCon.
Ja, das wäre gut, weil dann müssen wir uns ja auch ein bisschen vorher mal ein bisschen Gedanken machen.
Ja, und allgemein, also es lohnt sich allgemein zu MixCon zu kommen. Es ist ein großes Branchentreffen, viele wichtige Leute aus dem Business sind da, viele DJs, viele Produzenten, viele A&Rs sind da. Es gibt, glaube ich, Hearings, es gibt super interessante Vorträge. Kommt vorbei, ich glaube zwei Tage ist das, ne? Am 28. und 29.
Ja, Freitag und Samstag.
Ja, Wahnsinn. Ist, glaube ich, jetzt zum dritten oder vierten Mal findet das statt. Lohnt sich auf jeden Fall.
Als du letztes Jahr da warst, war das auch schon in dieser BMW-Museum?
Eine fantastische Location ist das.
Da war ich nämlich noch nicht. Ich war vorher in einer anderen Location. Ich bin selber gespannt, wie es ist. Du sagst auch coole Location, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, cool. Richtig erstklassige Location. Ja, macht richtig Spaß da. Man trifft echt viele Leute und so. Das ist echt... Super Atmosphäre. Lohnt sich. Das war Werbung 1. Werbung 2 möchte ich auch noch machen. Und zwar findet zurzeit vom DJ Mag das Club-Voting statt. Also da könnt ihr euch einloggen und dann könnt ihr über die besten Clubs der Welt abstimmen. Und ich finde es immer ganz nice, wenn wir auch für unsere deutschen Clubs da abstimmen. Schaffen ja auch immer regelmäßig einige in das Top 100 Ranking. Das Bootshaus, das Berghain und was gibt's noch?
Solange es die Clubs noch gibt, sollte man dafür voten.
Ja, also worauf ich hinaus will, macht da mit, stimmt ab. Und zwar finde ich das wichtig, dass wir da mal ein bisschen, also es ist halt cool, wenn unsere deutschen Clubs da auch mit vertreten sind, weil das bedeutet, dass wir auch hochkarätige Artists und DJs in unsere Region buchen können. Und so hat man natürlich die Chance, die dann auch mal live zu sehen. Genau.
Gut, ich glaub, auch Häkchen dran gemacht, so.
Ja, warte, bis zum 17. oder bis zum 12. Februar kann man da noch mitmachen. DJMag.com müsste die Adresse sein, dann kann man über das Club-Voting mitmachen.
Okay. Jo. Gut. Wo ist mein Koffer Geld? Ich habe Werbung gemacht. Ach nee, komm, warte, noch. Ich habe gar keine Werbung gemacht. Du hast Werbung gemacht.
Ich habe die Werbung gemacht, Simon.
So, du hast den Koffer Geld.
Schwarzgeldkoffer, genau. Ja. Haben wir noch ein Intro, Sinan?
Ja, das kommt genau, warte.
Ole, ole, Klangköcher ist nur dreimal die Woche. Ole, ole.
Da war so ein bisschen Fake jetzt. Ihr habt's gehört, wir nicht, aber egal.
Ich fand's super.
Ich fand's auch super.
Silence, Silence Intro.
Beste Intro. So, jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast. Ihr seid schon ganz gespannt, wer es denn ist. Es ist der liebe Florian Arndt.
Moin.
Moin.
Alle so, wer ist der Arsch?
Ja, das ist
das, das klären wir jetzt auf, würde ich sagen.
Ja, Flo, wie geht's dir?
Hervorragend.
Ist das für dich,
danke.
Ist das für dich früh oder mitten in der Nacht?
So gefühlt fast nachmittags bei mir.
Ach echt? Bist du so früh aufsteher?
Ja, total. Da hat man seine Ruhe und kann in aller Frieden, also friedensselig einfach das machen, wobei andere Leute stören, wenn die Telefone klingeln und E-Mails kommen und so.
Ja, das hab
genieße
ich,
das morgens das Sport mir, machen und ja, dann
das hab ich mitten in der Nacht.
Okay. Was machst du beruflich, dass du nachts angerufen wirst?
Nee, das habe ich mitten in der Nacht, diese Ruhe.
Ah, okay, ja.
Ne, die du ganz früh morgens hast, die habe ich so ab 1 Uhr, da nervt mich auch keiner mehr.
Ja, okay, verstehe. Nee, nachts bin ich halt müde, das ist das Problem.
Manche Leute sind halt nachts aktiver und manche tagsüber. Ne? Ja. Aber die Leute fragen sich gerade vielleicht tatsächlich, Florian, wer? Und lass uns mal eben kurz dich vorstellen, beziehungsweise vielleicht machst du es auch ein ganz kleines bisschen selber, auch wenn das immer ein bisschen unhöflich ist. Du bist in erster Linie Musikproduzent.
Ich bin in erster Linie Musiker, würde ich sagen.
Musiker, okay. Genau. Dann erzähl doch mal, was du so gerade machst.
Jetzt gerade aktuell mache ich musikalische Leitung bei der Live-Show von Alex Christensen. Das bedeutet, ich bin zuständig für das, was da inhaltlich auf der Bühne passiert in dieser Show. Und das umfasst halt die Aufgaben für die Besetzung, die Arrangements schreiben, die auf der Bühne ist da, die entsprechende Bühnenbesetzung. Die Gesangsartists vorbereiten, mit Alex natürlich die Setlist besprechen, Übergänge, Transitions schreiben, Intros schreiben. Dann gehört dazu die ganze Playback-Technik. Also wir spielen in diesem Fall mit 20 Leuten, Orchesterbesetzung plus Solisten. Und wir haben nicht immer einen Dirigenten, der sich dem Ensemble zuwenden kann. Das macht Alex manchmal. Manchmal ist er halt hinter seinem Pult. Und dann gehört dazu, dass die Leute halt Klicks bekommen, Cue bekommen. Dann wird der LTC, also der Timecode, an das visuelle Gewerk geschickt. Und da bin ich halt zuständig dafür, das alles auf die Beine zu stellen.
So, jetzt müssen wir ganz viele Sachen erstmal erklären. Du bist natürlich schon jetzt direkt schon im Profi-Talk drin. Also
ja, ihr habt gefragt, was ich mache.
Ja, genau. Alles richtig, das ist alles gut. Du hast quasi jetzt die Einleitung geschaffen. Jetzt müssen wir das ganz kurz nochmal erklären. Also erstmal, du machst mit Alex Christensen zusammen eine Live-Show quasi dieser 90s-Mucke, die ihr mit Orchester neu aufgezeichnet habt, aufgenommen habt, richtig?
Ja, ich würde nicht sagen, ich mache das mit ihm zusammen, sondern er macht das mit vielen Leuten zusammen.
Okay. Also wer das nicht, wer nicht weiß, worüber wir reden, man kann das bei Spotify, glaube ich, auch alles oder bei anderen Streaming-Diensten, kann man sich das anhören. Wie nennt es das nochmal? Das Ganze so?
Classical 90s Dance.
Classical 90s Dance. Dann wisst ihr schon mal, worum es geht. Und dieses Konzept, bringt ihr auf die Bühne? Ist das zum ersten Mal jetzt oder?
Nee, das machen wir schon seit mittlerweile 1,5 Jahren.
Ah, okay.
Und es ist jetzt halt so, dass das Ganze jetzt Back-to-Back-Shows mäßig auf die Straße geht. Also wir spielen die erste Tour Back-to-Back ab April.
Okay, das heißt, und jetzt bist du gerade voll in der Planung, wie du es gerade genannt hast. Also die das alles vorbereiten und so.
Jein, also jetzt gerade, wir spielen am Wochenende die Porsche-Gala. Und das ist der nächste Auftritt, der gerade vorbereitet wird, akut.
Okay. Und dann habt ihr, also das, was ja in dem Fall jetzt so ein bisschen spezieller ist, ihr habt arbeitet mit ganz, ganz vielen Live-Musikern also zusammen. Wie groß ist das Orchester, hast du gesagt?
Das Orchester sind 20 Leute plus Solisten. Also wir haben dann noch einmal eine E-Geige, wir haben noch einen Saxophonisten, wir haben noch Percussionisten.
Ja. Und du hast gerade gesagt, das so ein Skill ist halt, dass die alle natürlich zeitgleich spielen. Deswegen hast du eben gesagt, die kriegen einen Klick ins Ohr. Das wissen vielleicht auch viele nicht, was das bedeutet. Vielleicht magst du es kurz erklären.
Ne, Klick ist halt ein anderes Wort für Metronom und das ist halt in diesem Fall automatisiert. Das ist einfach sozusagen der Taktgeber für das entsprechende Stück.
Das heißt, die haben im Ohr eigentlich also einen kleinen Kopfhörer und der macht die ganze Zeit eigentlich nur Klick, Klack, Klick, Klack, Klick, Klack und dann wissen die den Takt. Damit die auch schön synchron
spielen. Richtig, genau. Die wissen den Takt, dann haben sie Noten vor sich stehen und können dann entsprechend mitzählen und haben aber auch einen sogenannten Cue, das ist also ein Ansager, der ihnen die Einsätze erleichtert. Denn es ist halt nicht so leicht, was habe ich hier gerade? Mal gucken, 60 Takte Pause für den Kontrabassisten.
Ah, okay, und dann muss er wissen, wann er wieder am Start ist, damit er nicht
einpennt. Genau, weil in diesem Moment halt Alex selber dem Orchester nicht zugewandt ist, um die Einsätze zu geben. Und in dem Moment nutzen wir dann diese Ansager und dann kriegt dann halt einfach den entsprechenden Einsatz.
Kontrabass, aufwachen, aufwachen jetzt!
Genau, das machen wir auch. Also bei einem Stück kriegen die Bläser dann die Ansage, geil, wieder richtig lange Pause.
Und ist das denn automatisiert halt oder macht ihr das?
Das ist komplett automatisiert.
Komplett automatisiert, okay.
Ja, komplett automatisiert, weil wir ja zu Videocontent spielen auf einer LED-Wall und dann muss natürlich alles Sync sein. Also da gibt es keine spontanen Momente, was mit dem Orchester nicht geht. Es sind zu viele Leute und die spielen nach Noten.
Ja.
Und deshalb ist alles Sync von, also die Arrangements sind Sync mit dem Video und dementsprechend ist alles automatisiert, vorher festgelegt. Es läuft komplett linear ab.
Okay. Also nicht wie bei manchen Rockbands kennt man das ja, dann improvisiert auf einmal der Gitarrist da noch so ein 5-Minuten-Solo. Der Drummer spielt einfach mit. Das gibt es bei euch nicht. Das ist alles von vorne bis hinten durchgetaktet.
Ja, also natürlich gibt es Improvisationsmomente, aber die sind dann halt auch zeitlich schon fixiert. Also es gibt dann halt ein 8-Takte-Fenster, da kann der Saxophonist dann improvisieren, aber es gilt halt nur für diese 8 Takte, dann ist wieder auf jeden Fall was anderes angesagt.
Ja, improvisieren aber nur 8 Takte, das ist echt witzig, sowas zu hören.
Ja, also es gibt, das kann man gut und schlecht machen, 8 Takte improvisieren.
Und ich sehe gerade, ihr seid so in so Städten wie Hamburg, Rostock, Berlin, München, Dortmund, Hannover und so weiter. Vor wie vielen Leuten spielt ihr da? Ihr seid ja immer so Hallen dann wahrscheinlich, ne?
Genau. Vor wie vielen Leuten weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass der Vorverkauf sehr gut läuft.
Ja.
Und wir kurz vor ausverkauft sind.
Oh ja, nice.
Also muss man mal gucken. Ist ja schnell rauszufinden. Ne? Das sind, glaube ich, unterschiedlich große Hallen. Mannheim ist, glaube ich,
Stadthallen,
Rosengarten oder so. Ja. Und Hamburg ist Barclaycard Arena.
Ja.
Das ist natürlich Heimspiel für Alex. Ne? Der ist ja Wilhelmsburger. Und
Jetzt habe ich direkt mal eine Frage. Wir haben in der Klangküche ja schon ganz häufig jetzt in den, weiß nicht, letzten eineinhalb Jahren sprechen wir immer wieder davon, dass diese Festivals uns so langsam anöden, dass wir die Performances, dass es irgendwie alles komisch ist. Steht ein DJ auf einer riesigen Bühne, drückt ein paar Knöpfchen und das ist irgendwie, dann versucht man das Ganze aufzuhübschen mit ganz viel Pyro und so. Aber irgendwie wirkt diese Performance dieser Bühne nicht gerecht. Und würdest du sagen, sowas, so Dance-Orchester-mäßig, würde auch auf dem Festival passen oder ist das das falsche Setting? Könntest du dir sowas da auch vorstellen?
Ich weiß, dass es ja bereits mehrmals gemacht wurde, ne? Vor allen Dingen bei Tomorrowland. Und auch allegemein in Belgien wurde es ja schon mal
Aufführung irgendwie. So Trance-Tracks haben die da, glaube ich, schon mal so mit einem Orchester auch gemacht, ne?
Genau, aber ich habe auch jetzt, glaube ich, letzten Sommer irgendwas gesehen mit einem Orchester bei Tomorrowland, da haben die auch solche Sachen wie Fischer und so gespielt.
Okay.
Also ich find diese DJ-Nummer ja so aberzählt und furchtbar langweilig. ich glaube, alles ist irgendwie gut auf dem Festival, was davon abweicht.
Okay.
Und mein Gott, irgendwie 70 Jahre DJ sein, was will man da noch groß machen? Ne? Also die Leute müssen sich irgendwie alle was einfallen lassen. Und dieses Orchester-Ding sehe ich halt allgemein gerade sehr auf dem Vormarsch. Also wenn du dir die Tourneen anguckst, es macht einfach gefühlt jeder tatsächlich.
Dass du ein paar echte Live-Musiker, vor allem auch klassische Instrumente mit reinpackst.
Naja, vor allen Dingen Orchester halt. Ne?
Ja, Orchester,
also Orchester ist ja, Orchester setzt ja eine bestimmte Besetzung voraus, ne? Also hauptsächlich große Streicherbesetzung. Und da sieht man schon sehr viel Werbung gerade für. Und was das für Festivals heißt, weiß ich nicht, weil ich einfach nicht mehr ich bin nicht mehr die Zielgruppe für ein Festival. Ich gehe auf die 40 zu.
Wir alle nicht, ja.
Ja, deshalb weiß ich nicht, was ein Festivalbesucher will. Ich finde Festivals nicht so spannend, ehrlich gesagt. Das war mal spannend, als es halt neu war und man halt eine riesen Open-Air-Disco hatte. Aber das ist dann halt auch schnell erzählt, das Thema.
Naja, geht mir ähnlich. Also mich kickt das auch nicht. Ich bin immer, deswegen bin ich, interessiert mich so, wohin könnte so die Performance-Reise gehen? Ja,
ja, also ich würde das gerne sehen, dass elektronische Artists wirklich anfangen, live zu spielen. Ich finde dieses DJ-Ding wirklich nicht spannend.
Ja.
Ja. Ich stelle mir das gerade vor, also wie viel Prozent aller DJs, die da oben auf den Main Stages stehen, können überhaupt irgendwas im Studio?
Die müssen ersetzt werden.
Das, die müssen dann durch ihre Ghost-Producer ersetzt werden.
Ja. Hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Vielleicht führt das auch dazu, dass halt dieses Handwerk des DJings auch mal wieder ein bisschen mehr geehrt wird. Also, dass es weniger darum geht, einen Brand zu repräsentieren, sondern wirklich wieder zum Handwerk wird, wo jemand dafür bekannt ist, dass er halt in der Lage ist, 6 bis 8 Stunden Leute mit gutem Handwerk zu unterhalten.
Ja, da sind wir aber gerade so weit von entfernt. Also weiter geht's ja nicht. Wenn ich mir so Leute wie Timmy Trumpet oder so gerade anschaue, also gefühlt läuft da komplett alles vom Band und er macht da vorne Animation, wie im Club. Also hier im Urlaubsclub.
Ja, Telegym halt, ne? Genau. Wenn du das mal bei YouTube eintippen, Telegym, gab es, glaube ich, auf BR, also Bayerischer Rundfunk. Da sieht man, was eigentlich, was man heute können muss, damit als DJ, damit man angenommen
und,
wird.
Dass da jemand Tracks nacheinander sinnvoll abspielt, das ist irgendwie gar nicht mehr wichtig.
Nee. Aber ja. Es gibt ja auch schon die Gegenbewegung, ne? Also dieses, ich habe, mein Gefühl ist, Techno kommt auch wieder zurück, Tech House kommt zurück. Oder wird stärker, wird präsenter, ne? Also du hast ja immer, wenn eine Sache sehr extrem wird, dann kann es, also dann wird auch die Gegenbewegung, kommt dann auch wieder, ne? Also ich denke mal so, wenn jetzt irgendwie Fischer auflegt, der macht das eher nicht, oder? Diese ganze Animationszeug und so.
Kann ich dir nicht sagen, weiß ich gar nicht. Aber also wir reden ja allgemein auch, also ganz pauschalisiert sowieso, ist eben ein bisschen gefährlich, aber eigentlich über die Mainstages reden wir, ne? Dass da dieses diese Show abgezogen wird. Auf den Second Stages ist eher weniger der Fall.
Ja, okay. Ja, okay. Dann, wie immer, ich wiederhole mich, ich habe das, glaube ich, auch letztes Jahr gesagt, ich bin gespannt auf die diesjährige Festivalsaison, ob die schon wieder das Gleiche machen werden, ja, wie immer.
Das sieht so aus wie letztes Jahr.
Okay.
Das Einzige, was sie versuchen, immer noch innovativ zu betreiben, ist irgendwie dieses Crowd-Control. Also jedes Jahr gibt es ja irgendwie was Neues. Da hatten sie doch mal, wann war das, letztes Jahr, dieses Trash-Ding. Also da mussten sollen die Leute ihren Müll aufheben und in die Luft werfen. Also Hauptsache
wegschmeißen.
Genau, Hauptsache du hast irgendwie eine Animation, eine Interaktion mit dem Publikum. Ne? Ja. Naja, Florian. Du hast natürlich aber auch schon, bevor du mit Alex Christensen zusammengearbeitet hast, dich im Musikbusiness bewegt. Und als ich dich, glaube ich, das allererste Mal, oh, jetzt bewege ich mich hier auf ganz dünnem Eis, aber als ich dich das erste Mal irgendwie wahrgenommen habe, warst du noch Produzent bei den House Rockers, kann das sein?
Ja, ich habe davor tatsächlich unter meinem Namen aber schon Musik gemacht. Und habe davor, war ich einer der Co-Producer von Master Blaster. Und zwar nach deren kommerziellen erfolgreichen Zeiten. Die betonen.
Also du hast dann übernommen und danach ging es wieder kaputt, oder?
Nee, übernommen habe ich überhaupt nicht. Ich habe, also das, also so, wenn Teams hohen Output haben, ist es natürlich so, dass das nicht einer allein macht.
Ja. Also Master Blaster.
Dass da auch verschiedene Berichte sind.
Master Blaster muss man kurz eben erklären, vielleicht weiß es nicht jeder. Die waren so Mitte der 2000er ein richtiger Chart-Act, ne? Also die hatten da ein paar Hits gehabt, die liefen in den Clubs rauf und runter, auch im Radio und
auf Viva. Möchte betonen, dass ich keinen davon außer Walking in Memphis und Belly Dancer, nee, Belly Dancer weiß ich gar nicht, weiß ich nicht. Also keine richtig großen, an keinen davon war ich beteiligt. Das möchte ich hier echt betonen. Will mich da nicht in diesem, ins Fahrwasser von den Jungs begeben.
Okay. Ich weiß nicht mal, beim Master Blaster, da passt, kommt mir immer in den Kopf dieses Master Blaster.
Richtig. Dieses Vocal irgendwie.
Das ist schon irgendwie, schon fast trashy, ey.
Das ist halt so drüber, dass es muss einfach in jede Nummer.
Master Blaster.
Okay, und dann hast du sie also produziert dann eine Zeit lang?
Nein, ich habe co-produziert.
Co-produziert, okay.
Ja, also möchte ich wirklich betonen, das finde ich wichtig.
Haben wir jetzt verstanden, du warst das kleinste Rädchen im ganzen Wagen.
Richtig, und davor habe ich halt, war ich bei dem Label von DJ Antoine gesigned, Houseworks, und habe da ein paar Nummern gemacht. Und davor habe ich alles Mögliche gemacht im Studio. Selten als hauptverantwortlicher Produzent, das ging wirklich mit dieser Dance-Geschichte los, aber halt so Grooves gemacht, Drum-Sound-Design. Da gab es mal so ein Kinder-Act, wir drei, da habe ich ganz viel Drum-Sound-Design gemacht. Dann für Schlager sehr viel Drum-Sound-Design. Oh Gott, wenn ich hier in meinen Ordner gucke, was ich alles gemacht habe, ist auch viel Trash dabei. Heute auch immer noch viel Trash dabei.
Trash mit qualitativ Trash oder wirklich Trash-Mucke?
Sowohl als auch.
Ach so.
Beides.
Und bei,
manchmal
bei,
auch gleichzeitig.
Und bei House Rockers, was hast du da gemacht?
House Rockers war ich tatsächlich hauptverantwortlich eine Zeit lang als Produzent. Und zwar da zu den kommerziell erfolgreichen Zeiten und danach dann nicht mehr. Das möchte ich auch betonen an dieser Stelle.
Ja, ich habe hab gerade nochmal nachgeschaut. Also von den House Rockers hört man noch gar nichts mehr. Ne? Also ich den möchte dir jetzt nicht, den nicht, Jungs nicht zu nahe treten, aber aus meiner Wahrnehmung sind die auf jeden Fall verschwunden. Und die waren ja mal, also die hatten ja mit Herzrasen, da warst du dabei, Herzrasen bestimmt, ne?
Herzrasen habe ich produziert, genau.
Ja, also Riesenhit war das eigentlich. Und danach waren die auch gut auf Tour, die Jungs. Ja. So gefühlt. Und jetzt ist nicht mehr so viel, ne?
Ja, die haben natürlich eine super Nische bedient damals mit dieser deutschsprachigen Geschichte und dann halt wirklich mal so ein entsprechender Clubhit dazu.
Mhm.
Und das war halt so ein Zeitgeist einfach, ne? Der ist dann irgendwann vorbei.
Ja, ja, genau, das haben wir ja auch schon öfter gesagt. Also du hast, das ist dann, das hat genau da reingepasst.
Ja.
Und dann, wenn das dann vorbei ist, dann, man sagt dann immer so einfach, das habe ich hier auch schon öfter erwähnt, also man sagt dann immer so einfach, ja, da musst du dich halt weiterentwickeln, da musst du, aber das geht manchmal gar nicht, ne? Da hast du dann einmal diese, du hast diese Brand jetzt gemacht mit den House Rockers, da hast du die drei Typen mit ihren Trainingsjacken und du kannst dann halt, wenn du vorher Deutsch-Dance gemacht hast, dann kannst du ja nicht auf einmal hingehen und machst jetzt, weiß nicht, Singer-Songwriter, Future-Pop. So, das funktioniert dann nicht. Also, braucht ist dann meine Einschätzung.
Ja. Ja, alles hat halt seine Zeit, ne? Erfolg, Misserfolg. Und das hatte halt eine sehr gute Zeit. Ich habe damals sehr gut leben können und war sehr gesegnet, weil ich einer der damals schon wenigen Leute waren, die hauptberuflich von Dance-Musik leben konnten. Das ging ja so ab 2010 ja rapide abwärts, dass sich das Mittelfeld so verabschiedet hat. Ne? Es gab ja mal eine ganze Wirtschaft, wo es ein Mittelfeld gab und das ging da halt los, dass das so getrennt wurde. Und deshalb bin ich sehr glücklich über die House Rockers Zeit. Also auch einfach, weil das Moment war, wo einfach jemand mir die Hand gereicht hat. Ich habe immer in so einem Vinylladen gesagt, ich bin der Geilste. Und dann hat einer gesagt, ja, dann zeig mal, ob das so ist. Und dann hatte ich irgendwie so einen Lucky Punch. Nur Tanzen war der erste Hit von House Rockers. Und ab da ging es halt los, allgemein für mich, dass ich so sagen konnte, ja, jetzt hat das hier Sinn, dass ich wirklich vom Musikmachen, nicht vom Musikunterrichten leben kann. Davor habe ich halt mit Unterricht mein Leben bestritten.
Ah, du warst Musiklehrer, okay.
Genau, ich bin Diplom-Instrumentalpädagoge.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja genau, ich habe Keyboards und Musikproduktion studiert und hab dann wirklich hauptberuflich als Lehrer gearbeitet und nebenberuflich als Produzent. Ja.
Was hast du dann? Klavierunterricht oder was?
Keyboardunterricht habe ich gegeben, ja. Klavier war ich zu schlecht.
Also klassisches Klavier zu schlecht, aber Keyboard dann so.
Keyboard ist
so
der kleine hässliche Bruder vom Klavier.
Genau.
Und dann auch Harmonielehre auch dazu oder machst du oder?
Also meinst du, ob ich das kann oder ob ich das unterrichtet
habe? Ob du das auch unterrichtet hast, ob du das mitgegeben hast.
Ja klar, wenn jemand jetzt da, also wenn jemand das Potenzial gezeigt hat, dass er sich wirklich kreativ ausdrücken will, dann habe ich das natürlich gemacht.
Das habe ich mich nämlich mal gefragt. Ich habe das, ich selbst hatte ja nie irgendwie ein Instrumentunterricht oder irgendwas, habe nichts gelernt, hatte aber viele Freunde, also ein Kumpel, der hat Klavier und Cello gespielt, eine Freundin hat Geige gespielt, also ganz viele Leute kannte ich, die haben alle Unterricht gehabt und konnten halt irgendein klassisches Instrument. Und was mich immer gewundert habe, war dann immer, ich war dann bei denen und die haben dann irgendwie seit 8 Jahren gespielt und dann waren wir so beim Klavier und ich meinte so, ey, spiel mal irgendwas. Und dann sagten die immer nur, ja, gib mir Noten. Ich so, ja, habe ich jetzt nicht da, du kannst ja wohl irgendwas. Und dann konnten die nichts, die konnten nichts spielen, wenn die keine Noten hatten. Und das hat mich immer total verwundert. So. Aber das muss auch nicht immer so sein. Es gibt halt auch Leute, die wollen einfach das Instrument beherrschen und nach Noten spielen, ne? Und ich war so, weil ich ja natürlich nur aus dieser kreativen Ecke kam und nur gedacht habe, geil, das ist ein Instrument, ich kann mich voll ausdrücken und ich kann Melodien erfinden, und diesen Anreiz hatten die gar nicht. Das fand ich so komisch, dass man seit 8 Jahren ein Instrument lernt, aber ohne Noten daran damit nichts machen kann.
Ich glaube, das ist Konditionierung. Ich glaube, jeder Mensch hat in sich den Wunsch nach Selbstausdruck. Und das ist einfach Konditionierung. Das ist ja total, komisch, die Welt, in der wir musikerzieherisch leben. Ich habe damals grundsätzlich niemandem Notenlesen beigebracht, bevor er nicht irgendwie ein Lied spielen konnte. Du lernst ja nicht erst lesen und dann sprechen. Und was deine Freunde gemacht haben, ist ja so, als würden sie sagen, nee, ich rede nur mit dir, wenn du mir jetzt hier einen Text hinlegst. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ich rede nur mit dir, wenn du mir ein Buch gibst.
Genau. Ja. Du musst mir schon aufschreiben, was ich zu dir sagen soll. Das ist halt so ist das totaler Blödsinn. Deshalb.
Deswegen habe ich gerade nachgehakt, auditive ob du Unterricht. Auch so Harmonielehrer, ob du, weil ich finde, wenn du ein bisschen Harmonielehre mit dazu gibst, wenn du den Leuten mal erklärst, wie die Noten zueinander stehen, wie das, was zusammenpasst, dann spielst du irgendwann einfach los, weil du merkst ja, hey cool, diese Top-Melodie passt einfach zu diesem Akkord, ne? Und da fängt für mich der Spaß an.
Ja. Genau, und der Schritt vorher ist natürlich einfach Musik zu machen, ohne was zu erklären.
Mhm.
Indem damit man einfach vormacht und nachmacht. Ja, zusammen Musik machen, damit halt die Reihenfolge stimmt. Ne? Also erst hören, dann denken, dann lesen und so weiter. Und nicht irgendwie vom Denken und Lesen ins Hören kommen. Das vernachlässigt dann diesen einen Wahrnehmungskanal. Und das ist halt nicht so gut.
Ja. Aber du hast ja
also,
den Schritt...
wenn es um Musik geht.
Okay, Florian, du hast ja den Schritt gemacht vom Musiklehrer dann zum Musikproduzenten. Das ist ja ein ganz anderer Beruf eigentlich, wenn man ganz streng genommen das betrachtet. Hm. Hat dir das mehr Spaß gemacht, irgendwie Songs entstehen zu lassen? Oder ja, wie war auch. Die Motivation?
Die Motivation war, dass ich halt einfach so ein halbgekochtes Ei war. Ich war halt selber noch total in der Entwicklung. Und dann war es für mich anstrengend, andere Leute irgendwie auszubilden, wo ich selber das Gefühl hatte, da ist noch so viel zu entdecken und ich möchte noch so viel machen und lernen, und hatte einfach so einen inneren Drang, mir selbst Ausdruck zu verleihen, dass ich meinen Schülern überhaupt nicht gerecht werden konnte, und das hat halt einfach zu Frust geführt. Ich glaube nicht, dass ich ein schlechter Lehrer war, das glaube ich tatsächlich nicht, also ich habe immer noch ganz guten Kontakt zu Leuten, und einer von meinen Schülern, der bei mir angefangen hat, hat auch eine sehr erfolgreiche Band und tourt sehr erfolgreich durch Deutschland, glaube ich, sein drittes Album jetzt raus.
Das ist natürlich geil, wenn du... Mach Werbung hier, wie heißt er?
Jeden Tag Silvester, Bertram Ulrich, der Leadsänger, seine Band Jeden Tag Silvester. Sehr erfolgreiches Tour-Business. Ja. Spielen so vor 1200, 1500 Leuten.
Ja.
Das ist natürlich geil, weil du dann einfach den Fahrstuhl nach unten geschickt hast. Das haben ja auch Leute mit mir gemacht. Also explizit Mike DeVille von Master Blaster hat mich mit auf die Reise genommen. Dann die Jungs von House Rockers. Dann ein paar Leute in Berlin, denen ich dankbar bin. Und natürlich auch Alex Christensen. Und ich bin selber jetzt halt auch jemand, der den Fahrstuhl nach unten schicken kann. Mhm. Und das ist einfach gut. Ne? Also Hände nach unten reichen und sagen, hey komm, mit nach oben.
Ja.
Das ist irgendwie so, wie es Spaß macht. Und gerade in der Musikwelt ist das halt nicht so oft, dass das passiert. Deshalb fühle ich mich sehr gesegnet,
dass
mir so viele Leute begegnet sind, die das mit mir gemacht haben. Und da ist man auch drauf angewiesen. Also du schaffst das alleine nicht. Du brauchst immer einen, der zu dir sagt, komm mit.
Ja.
Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil wir ja auch hier natürlich in der Klangküche öfter Thesen aufstellen, Theorien uns überlegen, wie muss man es machen und so. Und da genau dieses Miteinander, das haben wir ja schon öfter auch gesagt, dass das dann so ein bisschen auch fehlt oder da mehr so der Gedanke hin muss, dass wir uns gegenseitig helfen. Ne? Jetzt muss natürlich auch irgendeiner erstmal oben sein, der den Fahrstuhl nach unten schicken kann. Wenn wir alle im Untergeschoss sitzen, dann bringt das wenig, aber auch schon mal Synergieeffekte, aber du weißt, was ich meine.
Ja, aber deshalb ist es auch wichtig, Vorbilder zu haben. Das ist schon okay. Mhm. Also man muss sich nicht selbst immer für den Größten halten. Man darf Vorbilder haben und den nacheifern. Denn ich, also gerade in Bezug auf mich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so herabsetzend, aber gerade die Dance-Welt ist sehr kleingeistig, und ich habe jemanden gebraucht, der mich da rausholt. Der hat explizit zu mir gesagt, die Welt ist doch viel zu klein. Du kannst doch ganz andere Sachen. Was machst du denn da? Wieso denkst du denn so klein? Denk doch mal viel größer. Und dann in dem Moment, wo du das geschnallt hast, dass dein Potenzial vielleicht größer ist als das, was du selber siehst, da brauchst du dann die reichende Hand, die sagt, komm, jetzt machen wir mal das und das. Das kriegt man alleine meistens nicht hin. Also ich bin nicht der Visionär, der das alleine gekonnt hätte.
Meinst du damit jetzt gerade Alex Christensen, der das gesagt hat?
Ja, nicht nur Alex Christensen, auch Leute wie Mike DeVille zum Beispiel, der gesagt hat, ich halte dich einfach potenziell für einen richtig guten Produzenten. Du machst das jetzt mal. Und Alex natürlich auch, der ist, also für die Leute, die Alex Christensen nicht kennen, Alex Christensen ist einer der deutschen Produzenten-Koryphäen und was ich am meisten von ihm gelernt habe, ist tatsächlich das Mindset, wie man an solche Sachen herangeht und wie wichtig es ist, dass man halt, also wie wichtig jedes kleine Stellrad und jedes kleine Zahnrädchen in einem Uhrwerk ist. Und wenn man so nicht denkt, kann man auch nicht große Sachen machen.
Tja. Jetzt fühle ich mich klein.
Tipp an unsere Community, denkt ruhig einen Schritt größer, eine Stufe größer, als ihr es momentan macht. Könnte nicht schaden. Und im schlimmsten Fall lernt man einfach nur dadurch.
Wäre super. Also gerade in Bezug aufs DJ-Sein treffe ich viele Leute, die halt tatsächlich sagen, ja, ich muss ja alles machen. Und meine Antwort ist dann, ja, mach doch nicht alles. Such dir doch Leute, mit denen du das machst. Und da hat man halt die 100%-Mentalität, die man da bei denen antrifft. Ja, aber dann muss ich ja dies und dann kostet das dies oder ich muss mit dem das und das teilen. Ja, musst du. Das ist halt so. Aber 100% von null sind halt null.
Ja.
Aber 100%, hallo?
Genau, ich war halt früher auch einer, der immer so alles für sich wollte und ich war mal beleidigt bei, was weiß ich, bei Verteilung, dies und das. Und da musste ich halt auch einfach mir wirklich die Füße verbrennen auf diesem Weg. Und einfach lernen, 100% von 0 sind 0 und 10% sind total geil. Wenn 100% ganz viel ist, sind 10% auch total geil.
Ja.
Und man muss dann halt einfach sehen, ob überhaupt ein Resultat zustande kommen würde, wenn nicht alle so zusammenarbeiten würden. Das ist ein Lernprozess.
Da muss man natürlich sagen, das ist so, man muss aufpassen. Du kannst natürlich auch an die Falschen geraten. Das muss man im Musikbusiness halt auch leider immer wieder sagen. Du findest ganz schnell irgendwie Labels, die selber eben gar nicht dir den Fahrstuhl nach unten schicken, weil sie auch gar nichts sind und nichts bewirken können. Und du kriegst trotzdem nur 10%. Ne? Das ist die andere Gefahr, die ich manchmal halt so sehe. Ne? Also, dass dir Leute Sachen versprechen, die einfach nicht realistisch sind. Ne?
Ja, natürlich. Also, ich hatte immer den Segen in meinem Leben, dass ich Leute hatte, die sehr erfahren waren und mir erklärt haben, wie diese ganze Geschichte funktioniert und worauf ich zu achten habe und woran ich tatsächlich auch Leute erkenne, die vertrauenswürdig sind in den Aussagen, die sie treffen.
Ja,
ich wünsche das tatsächlich jedem da draußen, dass dieser Segen auf alle überspringen möge. Das könnte viel Schmerz vermeiden. Ich hatte das tatsächlich. Gott sei Dank.
Gut.
Florian, ich würde gerne einmal noch das Thema wechseln und zwar, ich bin mir sicher, du wurdest sehr oft drauf angesprochen, aber jetzt haben wir dich hier im Podcast, jetzt müssen wir es einmal klären. Hashtag Ocarina, Hashtag Tricks. Also 2012, dieses legendäre Tomorrowland After Movie, ich glaube bis heute das meistgeklickte, da gab es halt die Ocarina drin, wurde richtig bekannt und du hast vorhin einen Song veröffentlicht unter dem Namen Tricks. Und der sehr starke Ähnlichkeit aufweist mit dieser Single von Dimitri Vegas und Like Mike und Wolfpack war, glaube ich, auch noch dabei.
Mhm.
Willst du mal ganz kurz erzählen, was da los war?
Oh, ich möchte die Geschichte eigentlich gar nicht mehr erzählen, okay. Weil ich hab immer das Gefühl, ich war gar nicht so richtig Teil der Geschichte. Da sind einfach so Sachen passiert. Ne? Also vielleicht erklärt ihr das einfach und ich sag dann, wie es war. Also es würde mich interessieren, was die Außenwahrnehmung war.
Ja,
ich hab das Ganze tatsächlich nur von außen wahrgenommen. Ne? Ich erkläre gleich gerne nochmal, warum.
Ich kann es ja kurz sagen, wir hatten es ja auch damals bei Gimbal und Sinan TV thematisiert. So, deine Nummer Tricks. Ich möchte ganz kurz aufs Video zu sprechen kommen. Da war Flying Uwe oder was?
Genau.
War drin. Da wollte ich nur ganz kurz wissen, das ist ein YouTuber, Fitness-Typ. Ich glaube Kickboxen oder was macht der?
Wunhab Kendo, das ist ein moderner Kung-Fu-Stil.
Ah, okay. Da wollte ich nur mal fragen, hat jetzt gerade gar nichts mit dem Thema zu tun, nur videotechnisch. Kennst du den oder wie kam das zustande? Das wollte ich mich mal interessieren. Wieso war der in eurem Video?
Also ich habe auch selber jahrelang Wunhab Kendo gemacht und Flying Uwe war halt damals noch ein Braungurt, ist mittlerweile, hat den ersten Meistergrad, also Schwarzgurt. Und da hat es sich einfach so angeboten im Zusammenhang dieses Videokonzeptes.
Ja, fand ich irgendwie ganz lustig.
Daher kannte ich ihn.
Typ ist, also du kanntest ihn schon vorher durch den Sport.
Tatsächlich nicht, weil ich in einer anderen Schule halt Unterricht hatte als er. Ach aber so. Ich wusste halt, wer er ist dadurch.
Ah, okay.
Also dann hat sich das so verbunden.
Es gab sozusagen die Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu stellen durch den Sport, kann man das so sagen?
Ja, würde ich schon sagen.
Ja, okay. Ja, das nur dazu, das wollte ich einfach nur mal, das hat mich schon immer gefragt,
Okay.
So, ja, du hattest die Nummer Tricks, hatte auch schon diesen Ocarina-Flöten-Sound mit drin und eben eine sehr, sehr markante Melodie. Und dann irgendwann kam halt der Track Ocarina und der war, kann man so sagen, ziemlich klarer Rip, also geklaut. Das Thema, ganz, ganz viele Teile dieses Songs wurden, also es ist schon neu produziert, aber man kann sagen, komplett davon inspiriert wäre schon vielleicht fast zu wenig. Und dann hat das natürlich irgendwann auch so Welle gemacht und dann haben sich viele in diesem Internet darüber beschwert. Und so wie ich das mitbekommen habe, hat dann irgendwann, haben dann auch Dimitri Vegas und Like Mike und Wolfpack gemerkt, okay, das können wir jetzt nicht hier mehr so stehen lassen. Und dann wurde, glaube ich, dir sozusagen ein Friedensangebot gemacht. im Sinne von, hier, hey, sorry, war echt keine Absicht, irgendwie sowas. Und dafür bist du dann, glaube ich, mal nach Belgien und hast mit Wolfpack eine Nummer gemacht und hast da so mal ein bisschen in diese Welt, bist du damit, also hast du jetzt mal alles angucken dürfen und viel mehr ist aber, glaube ich, nicht draus passiert. So, das ist so meine Wahrnehmung.
Ja. Also Friedensangebot klingt halt lustig, weil ich halt überhaupt kein Theater gemacht habe.
Nee, aber die haben selber, ich glaube, die hatten Schiss, dass du welche machen
könntest. Das Internet hat Theater gemacht auf jeden Fall.
Ja, das Internet hat Theater gemacht. Das meinte ich halt mit, ich habe das auch nur von außen wahrgenommen.
Nee, ich weiß, du hast da gar nicht, du hast keinen Anwalt eingestellt, du hast die, glaube ich, nicht mehr angeschrieben, ne? Aber
ich habe irgendwann vom Management eine E-Mail bekommen, so hier und melde dich doch mal und wir wollen mal mit dir reden. Und ich dachte, nö, warum? Worüber? Nichts mit euch zu besprechen. Ist halt, wie es ist. Ja. Ich bin ein nach vorne gerichteter Mensch. Ich gucke nicht so nach hinten. Ja, wenn einer Kacke zu dir ist, dann ist er Kacke, ne? Dann machst du halt nichts mehr mit dem oder streichst den aus deiner Wahrnehmung oder was auch immer. Belastest dich nicht mit. Und ich muss mir auch nichts vormachen, da sind jetzt nicht Millionen an mir vorbeigegangen oder sowas.
Nee.
Ne? Das ist auch Quatsch. und da habe ich halt gesagt, nö, keinen Bock. Aber ich war halt zu der Zeit so mit so ein paar Leuten in einem Studiokomplex, wo halt einer gesagt hat, ey komm, das könnte eine gute Gelegenheit für dich sein. Ich kümmere mich darum, wenn du willst. Habe ich gesagt, ja, dann rede du mit denen. Ich habe nichts mit denen zu besprechen. Was hat er dann gemacht? Und die wollten einfach nur gucken, ich will nicht zu viele interne Sachen besprechen, aber die wollten halt einfach gucken, so müssen wir den irgendwie befrieden tatsächlich. Aber ich habe halt gesagt, nee, ich finde das halt viel geiler, wenn wir jetzt irgendwie was zusammen machen. Und musikalisch so jetzt, dass da irgendwie aus meiner Zusammenarbeit mit Wolfpack was geworden wäre, nee, Quatsch, gab es halt so eine Nummer bei Smash the House unter einem ganz anderen Artist-Name. Mit dem Artist-Name war ich damals bei einem Berliner Management gesigned und da ist auch nie was wirklich passiert. Das war auch eigentlich einfach nur eine der vielen Bauchlandungen, die man so macht. Also ein Projekt von 10 funktioniert ja nur. Aber das war für mich gar nicht so wichtig, weil ich halt einfach dadurch mich angefreundet habe mit Sammy Mireya, der heute einer meiner besten Freunde ist und wir arbeiten sehr viel zusammen. Und das ist halt der Mehrwert daraus. Also ich kann mich natürlich jetzt irgendwie darauf konzentrieren, dass da irgendwie eine Nummer ist, die vielleicht davon inspiriert ist oder auch nicht. Und dass mir da furchtbar was durch die Lappen gegangen ist, aber ich habe halt einen tollen Freund dazu gewonnen und halt auch einen wichtigen Geschäftspartner. Und das ist halt auch einer der nächsten Stepping Stones, wie sagt man das auf Deutsch?
Milestones.
Dann also einfach so der nächste Schritt gewesen und die nächste Tür, die aufgegangen ist, weil Sammy halt einfach so Sachen macht wie Timmy Trumpet, Steve Aoki, Dimitri Vegas, Like Mike, Flo Rida. Ich muss
mal ganz kurz erklären, Sammy ist selber Produzent und...
Genau, Sammy ist Produzent. Sammy
so, der ist auch Berlin. Der Produzent von der Ocarina gewesen dann. Also
richtig, genau. Ah,
okay.
Ja.
Ja, witzig, dass sie dann Freunde geworden sind.
Ja, also da gab es dann halt damals diese Einladung, zu ihm ins Studio zu kommen und damals einfach sofort super musikalisch und auch menschlich verstanden und das war halt der Mehrwert. Also deshalb war halt Ocarina total geil für mich.
Ja, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mal kurz eine Anekdote erzählen. In der Zeit, wo Ocarina dann Hit wurde in den Clubs und Leute haben sich Ocarina gewünscht, habe ich manchmal einfach absichtlich die Tricks gespielt und die haben das nicht gecheckt, die Leute. So ähnlich waren sich die.
Ja, und das Geile ist ja, dass ich einfach nur so ein geiles Break haben wollte wie Eric Pritz in so einer Nummer, die ich jetzt vergessen habe. Der hatte auch so ein, wie heißt das? Naja, hier so ein Rechteck-Lead-Sound.
Square-Sound.
Yeah. Square-Sound, ja.
Ja. Und die Nummer hieß irgendwas mit B.
Okay.
Boah, Balaton.
Balaton?
Nee, nicht Balaton. Ich glaube, es war eine Vinyl mit zwei Singles. Auf der einen Seite war Balaton. Egal. Und dieser Sound hat mich inspiriert. Da dachte ich, geil, so ein Break möchte ich auch machen. Hab's dann wie immer nicht hingekriegt. Immer wenn ich versuche, was nachzumachen, ist es schlechter, aber irgendwie anders.
Ja, klar, kennen wir.
Genau. Das war auch mein Glück.
Murangi, meinst du?
Ja, genau, exakt. Diese Platte. Ja.
Packen wir auf die Playlist.
Welche?
Sebi. Murangi. Murangi von Prider.
Ah, Prider,
okay. Prider Murangi.
Genau, die war's.
Das ist die Murangi Balaton EP quasi. Also die zwei Tracks sind da drauf. 2007 erschienen. Da hören wir mal im nächsten Premium-Podcast.
Also so ist das manchmal. Wenn man versucht, was nachzubauen, kriegt es nicht hin. Und dann findet man aus Versehen was Neues. Also weil man zu stark davon abweicht. Das passiert ja öfter.
Das ist ja eigentlich das Geile. Das ist ja Inspiration. Ne?
Also Evolution.
Du lässt dich inspirieren und dann gehst du, aber irgendwann nimmst du die eigene Abfahrt woanders hin. Ne?
Ja, aber nur aus eigenem Unvermögen. Du wolltest eigentlich nachbauen, kriegst es aber nicht hin und findest was Neues.
Das ist bei mir aber genauso. Also manchmal versuche ich irgendwas nachzubauen. Ich bin der schlechteste Nachbauer aller Zeiten. Also. Aber manchmal ist es trotzdem sinnvoll, dass ich es versuche. Ja.
Genau. Und ich glaube, es gibt so eine Gesetzeskette in Bezug auf Kreativität, die lässt sich halt nicht davon aushebeln, dass man schlecht ist. Ne? Also du bist emotionalisiert durch irgendetwas, Emotion. Das sorgt dafür, dass du dich hinsetzt und was machst, also Motion, Bewegung. Das führt dann halt zu Devotion. Du merkst halt, ja, okay, ist jetzt nicht so gut wie das andere davor, aber ich gebe mich dieser Sache jetzt voll hin, weil ich jetzt merke, da könnte irgendwas entstehen. Und dass du halt schlecht bist, steht der Sache nicht im Weg.
Nö. Das ist erstmal egal, ja. Okay, das heißt, Murangi hat dazu geführt, dass Tricks entsteht und Tricks hat dann zu Ocarina geführt. Ja.
Das weiß ich nicht, ob das zu Ocarina geführt hat.
Wie kann meinst ich nicht du sagen. Das?
Kann ich nicht sagen, ob das so war. Also, ich glaube, Sammy würde sagen, er hat die Nummer vorher nie gehört und er hält das für einen wirklichen Scherz des Universums.
Okay. Purer Zufall. Ja. Florian, ich habe hier noch so ein paar echt bekannte Namen in deiner Vita auch stehen.
Ja.
Helene Fischer. Da hast du mit Alex Christensen, glaube ich,
zusammen. Mit der warst du nur mal kurz zusammen, ne?
Mit der hattest du was. Hashtag Gerücht. Genau.
Nee, das war der andere Florian.
Ihr habt damals das Weihnachtsalbum, glaube ich, gemacht, ne? Das sehr erfolgreiche Weihnachtsalbum.
Alex hat das, nicht wir. Ja. Alex hat das Weihnachtsalbum gemacht.
Team Alex Christensen und du warst involviert. Kann man das so sagen?
Genau, hauptsächlich bei auch wieder dann der Live-Produktion von dem Album. Ich habe bei der Albumproduktion habe ich so Recording gemacht.
Mhm.
Und dann hauptsächlich Mischung für die Live-DVD, als das dann alles fertig war. Genau. Das waren die beiden Aufgabenbereiche, die ich da gemacht habe.
Darf ich mal fragen, bist du dann so bei Alex Christensen quasi ein Angestellter? So ein angestellter Mitarbeiter im Team oder?
Nee, ich bin freiberuflich.
Freiberuflich, okay.
Ja, genau. Aber es ist halt, ja, Alex ist halt einer, der immer wieder.
Ja, der bucht dich dann sozusagen, stundenweise, oder?
Der ruft einfach an
und
sagt so, hier, ich will das und das machen. Machst du mit? Sag ich, jo. Und nicht stundenweise. Also man wird nicht stundenweise bezahlt. Also stundenweise bezahlen, es gibt Leute, die propagieren das so ein bisschen. Ja, lasst euch nach Stunden bezahlen, das ist Quatsch. Also das ist kein zukunftsfähiges Modell mehr, Zeit gegen Geld zu tauschen. Du musst immer Ergebnis gegen Geld tauschen.
Okay. Also wenn das Projekt dann abgeschlossen ist, dann schreibst du eine Rechnung sozusagen. So funktioniert es in der Praxis. Nur mal so, damit wir das allgemein verstehen.
Ja, genau, so ist das.
Ja, okay.
Dann wird man einfach bezahlt. Manchmal auch im Voraus, manchmal auch 50-50.
Ja.
Richtig.
Jason Derulo habe ich hier noch stehen.
Jason Derulo ist, oh Gott, ich glaube, das habe ich nicht mal mehr auf der Festplatte. Das ist eine Nummer, die nie veröffentlicht wurde.
Ah, okay. Ach, geil. Das heißt,
also was meine Creditliste wäre, glaube ich, noch viel größer, also noch imposanter, wenn ich da alles aufzählen würde, was.
Was ist nicht geschafft?
Was auch eine Schublade.
Ja, genau, das auch. Also von
Songs, die es nicht geschafft haben.
Ja.
Oh mein Gott. K1.
Genau, K1, ja, das war, glaube ich, ein Remix.
Ja, ja, immerhin, ne? Thomas Anders.
Thomas Anders habe ich ganz viele Arrangements geschrieben für die Songs vom ersten deutschen Album und habe auch seine Live-Show, nee, das stimmt gar nicht, auch das History-Album habe ich auch arrangiert.
Okay, krass.
Was heißt arrangiert in dem, was machst du dann?
Ja, also ich arbeite hauptsächlich so im traditionellen Musikproduktionsbereich mittlerweile, ne? Also im Dance-Bereich ist es ja so, dass man halt einen Produzenten hat, das ist halt auch der Typ, der jetzt sozusagen die Noten auswählt, in den Computer hackt.
Ja, und das Arrangement auch baut.
Auswählt und so alles.
Genau, macht. Der ist halt einfach durch diese Not in Personalunion halt einfach alles und halt auch der Produzent.
Mhm.
Und wenn ich jetzt sage, ich habe halt bei Thomas Anders arrangiert, heißt das, ich habe den Song nicht geschrieben, ich habe den Text nicht geschrieben. Ich habe quasi festgelegt, welches Instrument wann was im Song spielt, das was ein Arrangeur halt macht. Das nennt man dann im Endergebnis halt Playback. Und darauf werden dann Vocals aufgenommen und Chöre arrangiert und so weiter. Und hatte dann zum Beispiel mit dem nächsten Schritt nach den Recordings, also es ist ja so, es wird erst ein Song geschrieben, dann wird ein Arrangement geschrieben und dann werden Recordings gemacht. Und nach den Recordings kommt dann halt der Mischungsprozess und da war ich dann halt gar nicht mehr involviert.
Ah, okay, verstehe.
Ja.
Ist lustig, ne? Das ist mal so aus, ich glaube, ganz viele unserer Zuhörer sind natürlich so Dance-Producer oder Hip-Hop-Producer und das ist echt, das ist eine ganz andere Welt, ne? Du bist da, du schreibst die, hackst die Noten selber rein, wählst das VST-Instrument aus und so und diese ganze Raffung dieses Prozesses ist halt bei so wie du es beschreibst ja gar nicht da, sondern da sind das noch alles Einzeljobs sozusagen.
Mhm, richtig, ja. ist auch einfach notwendig. Und ich kann eigentlich auch nur jedem Dance-Heini, nenne ich das jetzt mal, ich bin ja selber auch ein Dance-Heini im Herzen, jeden Dance-Heini empfehlen, mit einem DJ zusammen zu produzieren. Du brauchst einen, dem es scheißegal ist, was jetzt gerade das heißeste neue Plugin ist, sondern der einfach nur weiß, nee, pass auf, das geht so nicht, da kann ich nicht auflegen. Ganz
der, der quasi der das Bindeglied zwischen, also der nochmal so dieses Publikum und Produzent, der steht ja quasi dazwischen, weil er ist performt, weil er ist sozusagen auf der Bühne dann oder den Leuten präsentiert und die Reaktionen sieht und das alles kennt.
Ja, der die Erfahrung tatsächlich mit dem Publikum hat und der auch einfach der verantwortende Geschmackspolizist ist des Ganzen. Das tut halt gut, jemand von außen zu haben. Also man verläuft sich da oft in so Tüdeleien, die irgendwie nichts mit der essentiellen Musik zu tun haben und dann braucht man jemanden.
Auf jeden Fall. Also gerade so DJs, auch wenn sie nicht produzieren können, ist echt eine gute Idee, die daneben zu setzen, weil die haben oft ein gutes Gefühl für Arrangement. Also der Produzent baut dann da 1:30 Breakpart und das klingt alles schön und episch. Und der DJ sagt, ey, wenn ich das im Club spiele, habe ich die Tanzfläche leer. Die gehen alle runter, weil da 1:30 kein Beat kommt. Das geht so nicht. Und dafür ist das, glaube ich, echt eine gute Sache. Ja.
Absolut. Ich habe tatsächlich von einem DJ arrangieren gelernt, ne? Von Mike DeVille vom Masterclass. Ja, der hat mir Arrangieren beigebracht und auch dann Auflegen. Also Mike DeVille und Oscar De La Fuente haben mir Auflegen beigebracht. Und
der Oscar war De La Fuente,
wichtig für mein Toolset.
Den habe ich mal live gesehen, als ich echt noch klein war. irgendwie Anfang oder Ende der 90er oder so. Hat er mit zwei Platten aufgelegt und hatte mit dem einen Plattenspieler lief der Beat und auf dem anderen war ein Ton einfach nur und dann hat er mit Finger abbremsen, also auf die Platte legen oder wieder ein bisschen Druck loslassen, eine Melodie gespielt.
Ja.
Also genau, Oscar oberkrass, ich war so geflasht.
Ja. Oscar ist ein super kreativer DJ und ist halt auch einer von den DJs, die tatsächlich 6 Stunden Leute unterhalten können und zwar von Hip-Hop bis Tech-House, alles möglich. Und der findet auch den Faden da drin. Ist halt ein richtiger DJ.
Naja, ja. Habe ich da auch festgestellt.
Was willst du denn damit sagen? Ich habe mir hier gerade mein...
Du hast
hier
gerade einen Instagram-Account gemacht. Ja,
ich habe mir einen Instagram-Account gemacht, habe mir jetzt einen Pioneer-Controller gekauft, Recordbox gecrackt. Was willst du? Ich bin DJ.
Nein, also alle Leute, die diesen Podcast hören, ihr müsst unbedingt irgendwo hingehen, wo Oscar De La Fuente auflegt. Vor allen Dingen, wenn ihr DJs seid. Also in Bezug auf alles. In Bezug auf, wie gehe ich mit dem Publikum um, Track-Auswahl, wie mache ich einen Spannungsbogen. Da einfach nur, also heute hat man ja kein Notizbuch mehr, Handy raus, aufschreiben, was einem aufgefallen ist. Man lernt das da vom Besten.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich war echt beeindruckt damals. Habe ich noch nie gesehen, was er da gemacht hat und echt krasse Sache. Ja.
Jo.
Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Das hat gar nichts jetzt mit Florian zu tun. Das wäre jetzt so Open Talk. Wäre das okay oder hat Sebi noch ganz konkret?
Nee, sehr gerne. Ich war auch durch. Ich würde jetzt gerne als nächstes, hätte ich noch unsere Songs auf die Playlist gepackt.
Ja.
Aber
wir haben noch ein bisschen Zeit.
Ja, genau.
Und zwar, ich wollte einfach mal so random Brainstorming mit euch machen. Ihr habt es ja auch wahrscheinlich gelesen, mitbekommen, dass Dr. Motte jetzt so ein Crowdfunding gestartet hat zu der Frage, soll die Love Parade reaktiviert werden. So. Habt ihr das mitbekommen?
Klar. Also ich schon. Ja.
Flo?
Ja, ich habe das gestern gelesen.
Ja. Und das, ich fand das so ganz interessant und habe auch mal ein bisschen so mehr darüber gelesen. Also es geht schon so darum, also die Dr. Motte und seinem Team geht es halt darum, auch so Technokultur nochmal so zu etablieren wieder oder klar zu machen, dass das eben eine gewisse Kultur ist. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn man das irgendwie macht, also man muss ja mal überlegen, die Love Parade ist ja nicht als irgendwie ein Festival oder so gestartet, sondern es war ja eine Demo, ne? Es ist als Demo gestartet, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
So, ich glaube, die erste hieß irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen oder so.
Genau.
Und dann gab es irgendwie 150 Leute, die zur Technomucke und gut gelaunt halt da durch die Straße spaziert. Das als Demonstration. Und ich finde den Gedanken ganz spannend, das nochmal zu reaktivieren. Jetzt habe ich mich so gefragt, unter welchem Kontext würde man das denn dann packen? Ist das sofort, das kann ich mir nämlich eigentlich bei Dr. Motte nicht vorstellen, aber ist das ein kommerzielles Event einfach? Oder wäre das auch wieder mehr mit einer Demo, mit einem Gedanken dahinter verknüpft? Was sind so eure Einschätzungen?
Weißt du was? Das müssten wir ihn eigentlich mal selber fragen. ich habe mir da noch gar nicht so allzu viele Gedanken gemacht. Wahrscheinlich, also so wie ich Dr. Motte kenne, hat er da keinen großartig gewinnbringenden Gedanken hinter, sondern der will da irgendwie eine Botschaft transportieren. Welche das jetzt ganz genau ist, kann ich dir gar nicht beantworten.
Dann naja, aber allein das schon, dass du sagst, dass er eben nicht, also er ist ja nicht jetzt, also wenn ich an Love Parade denke, dann habe ich im Kopf auch immer diese Entwicklung. Das ist als Demo gestartet und am Ende ist es natürlich, weil es so erfolgreich wurde, schon natürlich zu einer einfach großen Straßenparty verkommen.
Ja, aber die sind ja dann irgendwann ausgestiegen. Ne? Dann hat das ja jemand anders übernommen und dann richtig kommerzialisiert. Das waren so die letzten Veranstaltungen, die stattgefunden haben. Da ging es ja auch weg aus Berlin in Ruhrpott und so.
Ja, es gab ja dann, das ist ja gerade der Knackpunkt, wenn du nämlich einfach eine kommerzielle Veranstaltung draus machst, dann hast du ganz andere Kosten, weil dann musst du dich um die Security kümmern, um die Müllbeseitigung und alles, ne? Bei einer Demo ist das natürlich was anderes. Also das ist ja so übergelaufen zu etwas anderem.
Ja, die Stadt Berlin hat, glaube ich, den Status einer Demonstration nachher nicht mehr anerkannt.
Ja.
Und dann daran sind die auch insolvent gegangen, glaube ich, ne? Also die mussten dann selber die Kosten tragen für das Event. Und das konnten die nicht mehr stemmen. Und
ja, es war ja, sozusagen haben die ja kaum, also nicht wirklich Einnahmen gemacht, ne?
Ja.
Sondern, ja. Flo, was sagst du zu Love Parade grundsätzlich? Was ist so, wenn du Love Parade hörst, was sind so deine Gedanken?
Ja, meine Gedanken sind vor allen Dingen 90er Jahre und dass wir halt Zeitzeugen sind von einer Dekade, die es wahrscheinlich nie wiedergeben wird. Ne? Das verbinde ich tatsächlich mit Freiheit und Sorglosigkeit. Und dem Großteil des Jahrzehnts auch mit Frieden und natürlich dann auch mit Love Parade. Und ich glaube, das ist nicht so leicht, das wieder auf die Beine zu stellen in der Welt, in der wir jetzt leben. Das ist nicht mehr vergleichbar. Ich weiß nicht, ob man das zurückholen kann. Das ist ein schöner Gedanke. Und ich selber bin ja auch in so einem Retro-Projekt sehr aktiv. Mhm. Vor allen Dingen halt 90er. Und das ist das, was ich damit verbinde. Und wie man jetzt das aus dem Sarg holt, weißt du, ist mir jetzt eigentlich tatsächlich auch nicht so genau, wichtig, weil genau ich halt vor allen Dingen glaube, dass diese Zeit vorbei ist, die Welt hat sich gewandelt. Ich wünsche mir für alle, die 90er nicht erlebt haben, dass so etwas auf sie wartet in ihrem Leben, dass sie das erleben können, was wir damals hatten.
Ja, du sprichst es genau an, was ich nämlich meine, weil ich finde auch, als ich das gehört habe, den Gedanken fand ich voll gut und dann hat mich aber sozusagen sofort die Realität erwischt und habe so gedacht, wie willst du das denn jetzt machen? Ohne, dass das jetzt einfach irgendwie so ein kommerzielles Festival-Ding wird, weil das ist, kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Dafür holst du es nicht da raus. Den Absturz hat die Love Parade ja schon gemacht, ne? das dann auf einer anderen Location einfach eine Party versucht zu machen, was ja auch in der Katastrophe am Ende geendet ist, wie wir wissen. Ja, deswegen, ich fand es einfach spannend, aber ich kann es mir auch irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, weil es gerade auch, wie du sagst, irgendwie nicht so richtig aktuell in die Zeit passt.
Ja. Nee. Schön wär's. Also ja. Love Parade ist ein schönes Wort.
Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, was war das für ein krasses Ding in Berlin? Also auch für einen Mehrwert für die Stadt Berlin ja eigentlich. Die ganze Welt hat über die Love Parade berichtet. In Amerika kennen sie die Love Parade. Und die Stadt Berlin hat irgendwie es geschafft, das Ding rauszuekeln, also gefühlt zumindest. Und dann musste es irgendwie in Duisburg stattfinden und in einer großen Tragödie.
Aber das Problem ist ja genau das. Es ist so groß geworden, dass du nachher eben diesen Urgedanken schon fast gar nicht mehr da reinbekommen hast, ne? Wenn du dann einfach nur noch Leute hast, die so Party machen wollen, also die jetzt da hinkommen, um sich, weiß nicht, zwei Tage zu besaufen und voll zu eskalieren, das ist ja nicht der Grundgedanke der Love Parade, ne? Und ich glaube, da ist das so ein bisschen dann hingedriftet und dann hast du halt das Problem, ne?
Wir haben, oder ich habe Dr. Matte eingeladen in die Klangküche. Und der hat auch gestern geantwortet, müssen wir jetzt mal gucken, geht ein bisschen über das Management und so, vielleicht haben wir Glück. Und dann kann er hier demnächst direkt selber berichten.
Das wäre super cool, also vielleicht haben wir jetzt ein paar Fragen aufgeworfen, ein paar Gedanken, vielleicht können wir die Dr. Motte noch schicken oder im Management, dann sehen die vielleicht. Hier gibt es viel Klärungsbedarf, schickt den lieben Dr. Motte doch mal vorbei.
Also ich war sehr oft auf der Love Parade, in den 90ern schon. War echt, also tausendmal besser als jedes Festival irgendwie.
Und woran wird das einfach von der?
Es war damals nicht so, also es war damals so eine, wie eine Bewegung war das, ne? Also
ja, das meine ich ja.
Das war nicht so, ich fahre jetzt zum Festival, zelten, saufen und guck mir Dimitri Vegas und Like Mike an, sondern Teil einer, das war ja auch neu als damals, ne?
Also, genau, das war neu.
Und dabei zu sein, das war, also da wurde Geschichte geschrieben und du warst dabei. Also so ja. Dieses Feeling hatte man tatsächlich, ne?
Und gerade die Techno-Bewegung ist heute total durchkommerzialisiert, egal was sie dir sagen wollen. Also da sitzen Agenturen hinter, die intern eigene Reisebüros haben. Das Ausmaß muss man sich mal vorstellen. Das hat nichts mehr mit dem von damals zu tun. Also Wenn du heute in einen coolen Berliner Club gehst, ist das wird einem gewissen Publikum als attraktiv verkauft, aber das ist im Hintergrund total durchkommerzialisiert. Ja. Das ist halt, das ist was anderes heute.
Das ist nur doch die coole Independent-Techno-Fassade, die da dran haftet, aber...
Ja, es gibt halt Leute, die darauf reinfallen. Das war's.
Ja, also kann man sagen, ab einer gewissen kommerziellen Größe ist es schwierig, so einen idealistischen Grundgedanken noch zu halten, ne?
Ich glaube, dann ist es nicht mehr wirklich Zeitgeist, ne? Wenn dieser Aspekt da reinkommt. Und das glaube ich nicht, dass die Love Parade das nochmal schafft. Aber vielleicht glaubt jemand anders dran. Das ist ja dann auch viel wichtiger, als was Florian anglaubt. Ist ja auch scheißegal.
Ja, wer weiß. Ich meine, vielleicht ist die nächste Love Parade hier Fridays for Future Love Parade. Und da kommen ganz viele mit einem wirklich edlen Gedanken hin. Und vielleicht kommt sowas nochmal, ne? Man weiß es nicht. Also... Ja, wie gesagt, ich war ja mal bei Fridays for Future und habe mir das angeguckt und muss auch sagen, also das sind eben nicht einfach nur irgendwelche Freitags-Schulschwänzer, sondern denen geht's um etwas. Das merkt man.
Ja. Gut. Wollen wir noch Songs auf unsere Playlist packen?
Müssen wir, sonst haben wir ja nichts. Was.
Also ich habe während dieser Aufnahme schon ein paar Songs auf die Playlist gepackt und zwar Herzrasen, Ocarina Trix, die Prider sind schon drauf. Und Florian, hast du einen Song, der auf unsere Playlist gehört?
Ja, lass mal kicken hier.
Gleich wirst du auch wieder mich fragen.
Ich schlage vor, das Adagietto von Gustav Mahler, Symphonie Nummer 5.
Okay, erste Klasse.
Sehr gut, sehr gut.
Okay, warte, also Gustav Mahler habe ich schon mal. Symphonie Nummer 5. Adagietto, sehr langsam.
Genau, das ist das letzte Movement Nummer 4. Ja.
Okay, ich hoffe,
Gustav Mahler, ich möchte kurz mein Lieblingszitat von Gustav Mahler hier erwähnen. Das Wichtigste in der Musik steht nicht in den Noten.
So, ja, dabei hat Mahler natürlich also genau das Gegenteil davon, also nicht das Wichtigste. Boah, ich verhaspel mich hier. Also er selber hat ja Konventionen gebrochen bei der Notation von Rhythmen zum Beispiel. Okay. Um halt was klar zu machen, dass das jetzt irgendwie anders gemeint ist, als man das vielleicht sonst verstehen würde. So Details, also normalerweise gibt es halt ein gewisses Muster, wie man 6/8-Takt notiert, und er hat das halt aufgebrochen, um zu sagen, diese Note soll so ein bisschen hängen, wir warten dann auf die Erlösung, deshalb hat er es bewusst anders notiert und so. Also, ja, er hat das schon versucht, irgendwie in die Noten zu bringen. Das ist ja, wir müssen uns ja vorstellen, dass diese Leute keine MP3s hatten. Ne? Also heute schickst du einen Titel und dann gibst du halt Noten dazu und dann kann man direkt die Verbindung knüpfen. Ne? Und ja, die hatten halt einfach damals ein inneres Ohr. Das haben viele heute nicht mehr. Ich leider auch nicht, so wie ich das gerne hätte. Das ist halt
eine ganz andere Welt, die man da betritt. Du schreibst einfach so Noten auf und guckst dir das dann an. Du bist so selbst die DAW, weißt du? Dann guckst du das so und dann machst du Playback und guckst dir die, also Playback im Kopf, du guckst dir die Noten an. Okay, das ist gut.
So. Genau, und so Dance-Heinis wie wir drücken halt auf dem Keyboard rum. Ah ja, jetzt klingt das so, wie ich das gedacht habe. Oder jetzt ist was Gutes dabei rausgekommen, Trial and Error.
Ja.
Was halt jeder kennt, ist natürlich das Beispiel von Beethoven. Ne?
Er war taub.
Das, ja, mit dem, du brauchst halt, musst halt ein inneres Ohr entwickelt haben. Und dann, ja.
Also dann er wurde taub.
Ja. Aber er hat, glaube ich, seine größten Hits, in Anführungszeichen, hat er geschrieben, als er taub war, ne?
Ja, die 9. hat er geschrieben, als er schon nichts mehr gehört hat, ja. Das, was quasi Freude schöner Götter ja ist. Ja.
Ja, krass Omat. Hören wir rein in den Premium-Folgen. Ich bin gespannt.
Hast du noch einen Song? Ich habe gar nicht.
Ich habe was. Und zwar packe ich auf die Playlist Sandman von Le Choc.
Oh.
Weil produziert von unserem lieben Basti, unseren ehemaligen Klangkoch hier. Und müssen wir mal reinhören, was er da gemacht hat.
Okay. Boah, ich bin völlig überfordert. Ich gehe gerade so meine Listen hier durch, aber ich finde gerade irgendwie gar nichts, was... Ich merke schon wieder, ich habe schon lange keine Musik gehört. Ich habe dasselbe Problem.
Dann habe ich noch einen.
Ja, pack du mir einen drauf.
Okay, dann Gustav Holst, Mars. Und danach bitte Imperial March von John Williams.
Okay.
Gustav Holst und welcher war das?
Mars.
Okay, also der Planet Mars.
Mhm. Also Gustav Holst hat so ein Werk geschrieben, das heißt The Planets und daraus ja. Mars und dann ja. John Williams, Imperial March.
Ist das das?
Ja,
genau.
Hat nur 12 Millionen Streams auf Spotify.
Imperial March? Mhm. Das Darth Vader-Theme? Stimmt.
Ja.
Mensch, okay, da bin ich mal gespannt, weil, wie die Verknüpfung, warum wir erst das eine hören müssen und dann das andere.
Ja. Ey, Sinan, kurze Frage.
Hashtag Ocarina.
Oder Florian, ich überlege gerade nochmal alle Star Wars-Filme zu gucken. Ne? Also bei Episode 1 angefangen.
Lohnt sich das? Überleg dir das gut, ja. Ja.
Ich mache das alle paar Jahre, alle 5 Jahre oder so. Und jetzt kommen ja neue Filme dazu, dass man vorher nochmal wieder zur so Rückblende, dass man die alten Filme nochmal. Lohnt sich das? Oder ist das zu sehr leiden? Gerade so Episode 1 habe ich echt als richtig schlechte in Erinnerung.
Ja. Der Jar Jar Binks.
Ja, das ist auch so 90er Jahre. Ende 90er war das und da waren die Special Effects noch nicht so geil und so. Naja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde es heute nicht mehr machen. Ich bin mit Star Wars, ich habe abgeschlossen. Also ich bin damit mit der Saga durch. Ich habe mir auch die neuen nicht mehr angeguckt.
Ja, das geht mir auch so mit dem neuen.
Ja, ich bin da, also ich meine, die Episode 1, 2, 3, die kamen ja so 99, 2000 noch was, ne?
Ja.
So, da war ich so 14, 15, da war ich natürlich voll drauf so. War aber sehr schnell enttäuscht. Also ich habe die dann geguckt und ich kannte ja die alten Star Wars, die haben mich voll geprägt. Obwohl die natürlich eigentlich ein bisschen vor meiner Zeit waren, aber trotzdem hat man die ja in unserer Jugend noch alle geguckt, ne? Und dann habe ich halt, sagen wir so, Episode 1, 2, 3, die so in den 2000ern kamen, die haben mich komplett desillusioniert. Also ja. da habe ich dann so gemerkt, wow, Schrott.
Es gibt so Petitionen im Internet, die fordern, dass man 1, 2, 3 ignoriert. Also, dass die einfach so nicht stattgefunden haben. Dass die rausgestrichen werden aus dem ganzen Universum, ne? Also aus diesem Star Wars-Universum.
Ja. Ja, aber also...
Toll, wofür das Internet so gut ist.
Man muss aber auch sagen, also wenn wir jetzt schon bei Thema Star Wars sind, Rückkehr der Jedi-Ritter 6, ja, hat auch so seine Schwächen, ne? Man ignoriert das manchmal so aus der, also diese ganze Ewok-Kacke da mit den kleinen Bärchen, das ist auch nur ja. Quatsch,
oder
ne?
Prinzessin Leia auf einmal da ganz fast nackt durchs Bild läuft und so.
Ja, also das ist schon, also diese, vor allem diese Ewoks, die dann mit, die so lustig reden und mit Steinschleudern große AT-ATs da kaputt machen, ja, also ganz ehrlich, das ist, also wenn du das heute so machen würdest, würdest du auch sagen, was das für ein Quatsch, ne? Deswegen, ich bin da rausgewachsen, ich würde es so sagen.
Ah, ich guck mal, sie mal.
Ah, okay, du bist zu cool für Star Wars.
Ich bin so cool, ich höre jetzt Techno.
Und das ist ein schönes Schlusswort.
Boah, was eine Bankrotterklärung.
Ich bin so cool, ich höre jetzt Techno.
Ich bin so ich bin im Berliner Club unterwegs und so kann ich kein Star Wars gucken.
Da würde ich gerne nochmal eben auf die andere Seite der coolen Skala gehen. Mein bester Freund hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, ich gebe dir 1 Euro, wenn du dir jetzt ein Avocado-Kurkuma-Basilikum-Smoothie zubereitest.
Ja. Da machst du aber Minus. Der kostet ja schon alleine Avocado-Kurkuma, da bist du ja schon mal 5 Euro weg.
Leben am Limit.
Ja. Gut. Ja, lieber Flo, danke, dass du hier unser Gast warst und mal ein bisschen erzählt hast, wie es so bei echten Musikern abläuft.
Wenn ihr wüsstet, ey, wenn ihr wüsstet, wie schlecht ich bin.
Ja. Das hast du ja selber gesagt. Das genau. Steht dem Ganzen nicht im Wege.
Mist.
Ja, das spielt keine Rolle. Ob du gut oder schlecht bist, ist egal. Wenn du kreativ bist und Bock hast, dann geht's los.
Gut, vielen Dank, Florian, ja. Auch von meiner Seite. Und liebe Hörer, empfehlt uns weiter, liked uns, teilt uns und hinterlasst irgendwelche Sterne auf iTunes. Wir freuen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss.